Mixcloud.
Querfunk Info. Die Informationssendung des Freien Radios in Karlsruhe präsentiert die besten Beiträge aus den Freien Radios und Beiträge unserer Redaktion. Täglich neu und nur bei Querfunk Karlsruhe auf der 104,8 MHz. Hallo, schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier bei Querfunk Info am Sonntag, den 17. November 2024. Unser erster Beitrag handelt von künstlicher Intelligenz, das Ganze in Verbindung mit Wikipedia. Geht das überhaupt zusammen? Die englischsprachige Wikipedia-Community hat bereits ein Aufräumkommando ins Leben gerufen, um KI-generierte Inhalte wieder zu löschen, gegebenenfalls, wenn sie nicht ganz richtig sind. Welche Chancen gibt es dafür? Das hört ihr jetzt im Interview mit Ben Bergleiter von netzpolitik.org.
Der Hype um KI ist ja tief in unsere Nutzung und Vorstellung vom Internet mittlerweile vorgedrungen, würde ich mal so als These in den Raum stellen. Aber die große Frage, die bleibt, ist, wo macht KI Sinn und wo nicht? Im Folgenden wollen wir uns mit einer der meistbesuchten Seiten des Internets und ob diese KI verwenden sollte, auseinandersetzen. Ich wette mit Ihnen, liebe HörerInnen, dass Sie diese Woche schon mindestens einmal auf Wikipedia waren. In der englischsprachigen Wikipedia geht man sogar davon aus, dass 3-5% der untersuchten Artikel im August 2024 so von KI bearbeitet oder erstellt wurden. Zu Gast habe ich jetzt Bernd Ben Bergleiter, der ein redaktionelles Praktikum bei netzpolitik.org macht, auch Politikwissenschaften studiert wie ich und sich laut Selbstbeschreibung selbst für die Absurditäten des digitalen Kapitalismus interessiert. Guten Morgen, Ben.
Guten Morgen.
Und ich habe noch jemanden zu Gast, nämlich Stefan May, in Halle geboren. Du wohnst in Berlin mittlerweile, bist freier IT-Technologie-Journalist. Dein Fokus ist eher so Gesellschaftspolitiken. Deine Fragen, ich zitiere, wie wirkt sich die Technologie auf unser Leben, auf Politik und Gesellschaft aus? Wie ist die wirtschaftliche Macht verteilt und welche alternativen digitalen Modelle gibt es? Hast du auch ein Buch 2017 geschrieben über das Darknet und 2023 der Kampf um das Internet, wie Wikipedia, Mastodon und Co. die Tech-Giganten herausfordern über alternatives, nicht kommerzielles Internet. Guten Morgen erstmal auch, Stefan.
Hallo, ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein.
Danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist, auch Ben. Vielleicht möchte ich zum Einstieg, habe ich mir gedacht, wollte ich erstmal zusammen mit euch klären. Ich hatte es vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt, künstliche Intelligenz, KI, ist ja nicht gleich KI. Das, was allgemeinhin so im aktuellen Diskurs besprochen wird, sind ja vor allem diese LLMs, diese Large Language Models, auf denen auch zum Beispiel Chatbots wie ChatGPT basieren. Wie sind diese denn zu verstehen? Vielleicht du erstmal als Einblick, Ben?
Ja, klar. Also Large Language Models, ja, sind eigentlich so ein bisschen die Basis, wie du schon gesagt hast, von Chatbots, wie wir sie alle benutzen. Und es sind an sich mit Machine Learning trainierte Sprachmodelle. Also das bedeutet, die kriegen sehr, sehr viel Text in ihre Trainingsmodelle rein. Das sind wirklich riesengroße Datenmengen, die da reinfließen. Und auf diesen Datenmengen basierend kriegen die so eine Art Verständnis für Sprache. Also Large Language Models hier wirklich große Sprachmodelle. Und versuchen daran zu lernen, sozusagen wie Sprache, wie menschliche Sprache funktioniert und sie dann auch zu imitieren. Und das ist dann ein auf Wahrscheinlichkeit basierendes Rechenmodell, was dann immer wieder die größte Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort bzw. für den nächsten Inhalt berechnet auf Basis der Datenmenge, die sie verarbeitet haben bis dahin.
dann später werden wir uns mal mit Vorteilen und vielleicht auch einer Problematisierung dessen beschäftigen. Vielleicht aber erstmal so als Einschub. Wikipedia ist sehr bekannt, muss man vielleicht nicht viel zu sagen. Aber vielleicht so, wie die Wikipedia eigentlich funktioniert, das weiß man vielleicht nicht 100%. Deswegen wollte ich dich mal, Stefan, fragen. Du hast ja auch ein Buch unter anderem über Wikipedia geschrieben. Wer steckt denn eigentlich hinter Wikipedia? Wie kommen Artikel in der Wikipedia zustande?
Das ist ein Community-Projekt. Also da schließen sich Leute an, die Wikipedia gut finden und die da Spaß dran haben. Und es gibt mehr als 300 Communities, Sprachversionen, und die haben eine ziemlich komplexe Selbstorganisierung, dass als unangemeldeter Nutzer oder ohne Profil kann man Änderungen vorschlagen, die müssen aber erst freigeschaltet werden von der Nutzerin und Nutzer mit dem Status Sichter. Ab 150 Bearbeitungen sind die eigenen Änderungen automatisch freigeschaltet, ab 300 Bearbeitungen kann man moderieren, und dann gibt es Wahlen zu Administratoren, zu Bürokraten, und das ist ein ziemlich abgefahrenes Selbst-Governance, Selbstverwaltungsmodell. Also die schreiben die Inhalte, und dann gibt es einen Organisationszweig, einen großen. Es gibt eine globale Mutterorganisation, die Wikimedia Foundation in den USA. Die betreiben die Webseiten und die Rechenzentren. Und es gibt 38 Ländervereine. Und der größte davon ist Wikimedia Deutschland. Die arbeiten an der Technik mit und machen so Sachen wie, dass sie Reisekostenzuschüsse für die Community bereitstellen. Und die Artikel entstehen aber komplett in der Community, und auch innerhalb von Wikipedia kann keiner so richtig erklären, wie das funktioniert. Also wie das funktionieren kann, dass 3 Millionen Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia zustande kommen, die teilweise auch gut sind. Das ist für mich noch so ein bisschen so ein kleines Wunder, dass es klappt.
Genau, dieses Community-basierte Projekt ist super spannend und auch relativ verlässlich, würde ich sagen. Aber wenn Sie, liebe HörerInnen, wie ich in den 2010er Jahren zur Schule gegangen sind, kennen Sie aus der Schule bestimmt den Satz für Vorträge: Wikipedia ist keine Quelle. Wikipedia ist nämlich wirklich keine Quelle, sondern eine Enzyklopädie, die vieles zusammenträgt. Und in dieser Enzyklopädie ist jetzt die Frage, die sich einige stellen: Wie könnte man KI nutzen, oder es nutzen auch einige AutorInnen? Ich habe gestern noch mit Matthias Schindler, der damals den Wikimedia-Verein mitgegründet hat, einen E-Mail-Austausch gehabt. Der hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass seit dem Erscheinen des Artikels von Ben über Wikipedia und AI 5 Änderungen ihm bekannt sind, die direkt entfernt wurden, die wohl mit KI erstellt wurden, nur um so mal vielleicht so eine kleine Zahl damit reinzubringen. Aber zu der Frage so, wie sollten KI oder was ist die Problematik von KI in Wikipedia, schreibst du, Ben, in deinen Artikel: fehleranfällige KI-generierte Inhalte als Trainingsdaten für eine vermeintliche KI zu verwenden, ist wie die Schlange, die in ihren eigenen Schwanz beißt. Irgendwann verschlingt sie sich selbst. Was meinst du damit? Auf welche Problematik bist du hinausgekommen damit?
Also, ich habe ja eben schon erwähnt bei der Erläuterung der Large Language Models, dass diese Modelle eine unglaubliche Menge an Daten benötigen. Und Daten kann man jetzt nicht einfach so, sage ich mal, jede Art von Daten sich einfach nehmen, beziehungsweise ist ja nicht alles frei verfügbar. Und deswegen nutzen solche großen Firmen wie OpenAI, die ChatGPT entwickelt haben, zur Entwicklung von Large Language Models frei verfügbare Daten, weil das einfach am günstigsten ist. Und was ist eine frei verfügbare Datenquelle, die eigentlich auch eine ziemlich gute Qualität hat im Allgemeinen? Wikipedia. Und Wikipedia hat über 60 Millionen frei zugängliche Artikel über diese 300 Communities verteilt. Und das ist natürlich eine wunderbare Datenquelle, weil die auch einfach frei verfügbar ist und großes Wissen abdeckt, große auch Sprachvarianz in allen möglichen Fachgebieten. Und genau diese Datenmenge, also Wikipedia, wird zum Training von Large Language Models, also ChatGPT, benutzt. Und wenn die Trainingsdaten für die Entwicklung von ChatGPT selbst KI-generiert sind, dann führt das zu einer Art Schluss, sozusagen so einer Art Kreisschluss, weil KI-generierte Daten oder Outputs sind nicht, sage ich mal, 100% faktenbasiert. Ich habe eben schon erwähnt, die kalkulieren eigentlich nur, was der wahrscheinlichste nächste Output ist. Das ist aber nicht der, sagen wir mal so, faktische Output. Also Faktenlage ist da eher sekundär. Es geht eher um die sprachliche Probabilität in diesem Modell. Und genau, wenn die Inhalte auf Wikipedia auch wieder KI generiert sind, dann können die auch falsch sein. Und wenn das wiederum der KI gefüttert wird im Trainingsmodell, dann kriegt die wieder falsche Daten gefüttert und dann sozusagen verwässert sich die Faktualität dieser Modelle.
Und dann kann es eben auch zu diesen, du hast sie so schön bezeichnet, so als Halluzinationen kommen. Also zu, nur weil es eine wahrscheinliche Output ist, also nur weil es wahrscheinlich ist, dass das Wort danach kommt, werden Quellen imaginiert teilweise.
Ja.
Anschließend dazu, wie ihr so beide, ihr seid ja beide so im IT-Journalismus-Bereich, Technologie-Journalismus-Bereich unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr auch Teil der Wikipedia-Community seid, aber wie ist so eure Einschätzung, wie steht die Wikipedia-Community dazu?
Also ich habe den Eindruck, dass die das ziemlich ernst nehmen. Alle haben das auf dem Schirm, auch wenn sie sich vielleicht nicht da beteiligen, sondern viele Leute, die da aktiv sind, die machen vor allem Eingangskontrolle. Die setzen sich morgens eine halbe Stunde, eine Stunde hin, haben bestimmte Themen abonniert und gucken die Änderungen durch. Und die haben das alle im Hinterkopf, dass es die Möglichkeit von KI gibt. Und in der englischsprachigen gibt es so eine Gruppe, die so ein bisschen so einen lauten Namen haben, also quasi so eine Art Aufräumtruppe, Clean-up. Und die gibt es im Deutschsprachigen, gibt es ein Projekt, die sich damit beschäftigen, eine Arbeitsgruppe. Und die machen eigentlich beide was sehr Ähnliches. Zum einen versuchen die so Wissen zusammenzutragen und versuchen so, ja, wie kann man das erkennen? Und die führen auch Listen von KI-Verdachtsartikeln und von gelöschten Artikeln. Da ist ja eventuell die englischsprachige ein bisschen aktiver. Und die Deutsche, die machen das aber auch. Und die sind aber beide, sind die relativ so entspannt KI gegenüber. Die sagen eigentlich beide explizit, wir sind nicht gegen KI, sondern also KI hat wahnsinnige Vorteile. KI kann super genutzt werden, um Quellen zu finden, um bei der Recherche zu helfen, um Artikel zu vereinfachen, um Artikel zu übersetzen, sondern die wollen eher gucken, dass da kein Unsinn drin steht, vor allem keine erfundenen Quellen. Und die wollen auch gucken, dass jetzt nicht das Einzug hält, dass Artikel komplett von Bots geschrieben werden.
Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Genau, diese beiden Communities sind so ein bisschen auch die Communities, die ich mir angeschaut habe. Und wie gesagt, Wikipedia ist komplett Community-basiert. Also aus der Community kommen eigentlich auch alle Initiativen, die irgendwas voranbringen, irgendwelche Regulierungen oder Änderungen in der Logik, wie Wikipedia funktioniert. Und deswegen muss man in diese Communities reinschauen, wo auch ein gewisser Diskurs stattfindet. Und dieser Diskurs, der formt auch die Zukunft der Wikipedia. Und ja, wie gesagt, in der englischsprachigen Wikipedia hat sich dieser eher, sagen wir mal, ein bisschen proaktivere, ein bisschen, wir gehen die Sache an, also die nennen sich selber AI Cleanup. Das ist wie so eine Art Putztruppe irgendwie so ein bisschen. Entschuldigung. Und da geben sie auch spezielle Tipps mit an die Hand an die UserInnen, wie, sag ich mal, KI-generierte Sachen erkannt werden können, also mit eher, etwas oberflächliche Beschreibungen, auf jeden Fall nicht ganz so detailliert. Aber das ist natürlich auch mit weiterer Entwicklung der KI auch immer schwieriger zu erkennen. Die geben da auch den Tipp, dass man, oder beziehungsweise könnte man, gibt es ja auch so Softwarelösungen, die KI zumindest behaupten, zu erkennen. Das ist aber auch eine Problematik, die funktionieren auch nicht wirklich gut. Und deswegen wird auch in diesem Aufräumtrupp da so ein bisschen gesagt, gut, das müsst ihr nicht unbedingt benutzen oder solltet ihr vielleicht nicht benutzen. Und in der deutschsprachigen Community, finde ich, oder habe ich es zumindest ein bisschen so empfunden, ist man eher in diesem Diskurs sozusagen noch drin und in dieser Diskussion, wie man damit umgeht, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, weil man dafür Regeln schaffen muss und dafür muss man erstmal definieren, wie es weitergeht oder was es überhaupt für eine Rolle spielt, und noch nicht in so einem Action-Modus, wie es vielleicht irgendwie im englischsprachigen Raum zumindest wirkt. Genau, aber beides sehr, sehr wichtige und auch sehr, sehr aktive Projekte in den beiden Wikipedias da auf jeden Fall.
Da würde ich noch mal reingeben, so grundsätzlich ist ja die Richtlinie in der Wikipedia so, ich glaube in der deutschsprachigen, Sprach-KI sind derzeit nicht in der Lage, korrekt belegte Beiträge zu erstellen. Ihre Verwendung ist daher derzeit generell unerwünscht. Jetzt hast du mir aber noch mal, Stefan, so einen spannenden Blogpost von der Wikimedia vom Zukunftskongress geschickt, wo ich heute Morgen noch mal kurz rüber geflogen bin und den Eindruck hatte, das ist nicht so homogen in der Community. Also es gibt so gerade beim Zukunftskongress auch so den Ausblick, vielleicht damit gewisse Mechanismen in der Wikipedia-Community zu vereinfachen, das also als Tool zu nutzen.
Ja, die hatten verschiedene Diskussionen auf dem Kongress und dann gab es einen Blogpost von Wikimedia Deutschland, die so die Chancen zusammengefasst haben und es war, also es kann beim Finden von Quellen helfen, das kennen glaube ich alle, Perplexity kann einfach Quellen finden und dann kann man sich selber gucken, ob es die gibt oder nicht. Und die können zum Beispiel auch Sachen machen, wie, dass sie Sprache vereinfachen. Es gibt eine Reihe von Wikipedia-Artikeln, da merkt man, das haben vielleicht Leute geschrieben, die beim Arbeitsamt arbeiten, über ALG2. Und da könnte man sozusagen KI darum bitten, das zu vereinfachen. Oder was auch spannend ist, es gibt, also Wikipedia, die deutsche, ist wahnsinnig groß. Es gibt aber auch Länder, die kaum Leute haben, also Sprachversion. Und da könnte das zum Beispiel sehr gut beim Übersetzen helfen. Genau, es gibt die Chancen, es gibt aber auch Risiken. Also ich meine, das eine ist halt, dass Bots die Artikel schreiben und Bots dann vielleicht auch hinter Profilen stecken und es sehr viel leichter wird, sich Profile zu erstellen und sich quasi so in der Hierarchie nach oben zu arbeiten, weil die Bots selbstständig gute Beiträge erstellen können. Und es gibt auch die Gefahr, was eigentlich auch alle sehen, fast die größte, dass KI Wikipedia Konkurrenz macht. Es gab eine Studie der Uni Mainz und die sind zum Schluss gekommen, dass Leute zum einen ChatGPT und Wikipedia erzeugte Texte quasi gleichermaßen als verlässlich und gut bewerten. Die ChatGPT eventuell sogar noch ein kleines bisschen besser und das auch, selbst wenn sie wissen oder denken, das kommt von ChatGPT oder Wikipedia, dass die jetzt als gleich verlässlich ansehen. Und das könnte dazu führen, dass einfach gerade junge Leute, die fragen, gehen nicht mehr zu Wikipedia oder gehen nicht mehr zu Google und klicken dann auf Wikipedia, sondern sie fragen ChatGPT. Das heißt, dann gibt es immer weniger LeserInnen und dann werden auch immer weniger LeserInnen zu aktiven AutorInnen. Und das ist ein richtiges Problem. Wenn die Community kleiner wird, wird es weniger Inhalte geben, es wird die Qualitätskontrolle wird schwieriger, weil es weniger Leute gibt, die das machen. Und das Spannende ist aber, dass KI eigentlich kein Interesse daran haben kann, wenn sie nämlich Wikipedia schwächen, dann haben sie auch weniger schön menschlich kuratierte, frei nutzbare Inhalte, mit denen sie sich in der Zukunft trainieren können. Also das Bild von der Schlange, die sich in den Schwanz beißt, das ist ziemlich treffend.
Dann wird es vielleicht in der Schule nicht mehr, wie ich vorhin gesagt habe, heißen, Wikipedia ist keine Quelle, sondern ChatGPT ist keine Quelle, liebe SchülerInnen.
Ja, es könnte diesen Effekt geben, den es immer bei Medien gibt, dass man sozusagen das alte Medium, vor dem man vorher gewarnt hat, irgendwie positiv wird. Also ich glaube, für viele Leute ist Fernsehen mittlerweile fast sowas wie Hochkultur und was Interessantes in Abgrenzung zu irgendwie so Internetkram. Und es könnte sein, dass die Lehrer sagen, ja, KI, nee, das ist total blöd und gefährlich und nutzt mal lieber Wikipedia.
Mach mal eine Pause von deinem TikTok und guck mal lieber richtig schön wieder Fernsehen vielleicht. Zu dieser Frage KI als Hilfsmittel, da möchte ich gerne weiterhin noch ein bisschen mit euch reden. Meine eigene Perspektive, meine eigene Position ist so, ich bin Student, meine Kommilitoninnen nutzen KI unterschiedlich. Also teilweise für Arbeiten als Hilfsmittel, um sich einen gewissen Input zu geben, eine Formulierung zu schärfen oder auch um so sich als lästig empfundene Arbeit komplett abnehmen zu lassen. Und teilweise tatsächlich, um sich auch Leistungen zu erschleichen, also komplette Arbeiten schreiben zu lassen. Ich bin da sehr indifferent, wie ich auch selbst damit umgehe. Ich habe nochmal mein Jacobin-Heft von letztens rausgeholt, was sich so mit KI beschäftigt hat. Und da fand ich das Zitat, das kommt mir immer im Kopf, wenn ich so über KI nachdenke, von Sam Altman, dieser CEO von OpenAI, die so für ChatGPT verantwortlich sind. Der hat nämlich gesagt, KI wird höchstwahrscheinlich zum Ende der Welt führen, aber in der Zwischenzeit wird es großartige Unternehmen geben. Und ich muss auch immer denken an so Adrian Daub. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist so Kritiker des Silicon Valley. Und der war neulich im Podcast What's Left zu Gast und hat gesagt, er hätte noch keine Vorteile in AI gesehen und stellt zur Diskussion, brauchen wir das überhaupt? Und die Frage möchte ich kurz zurückgeben, brauchen wir KI, wie sie gerade existiert?
Ich glaube, unter anderem das Silicon Valley oder generell Unternehmen, die so vermeintliche Innovationen immer wieder nach oben bringen, sind auch sehr gut im Marketing und in, sage ich mal, Kreieren von Bedürfnissen. Also beziehungsweise glaube ich, dass sie sehr gut darin sind, irgendwie Bedürfnisse zu definieren, die vorher so gar nicht da sind und sie zu etwas Unverzichtbaren, sage ich mal, zu stilisieren. Also jetzt wie ja, mit ChatGPT sozusagen diese Unverzichtbarkeit irgendwie mittlerweile, dass man deren Schulen irgendwie einsetzt oder viele Leute irgendwie dann vielleicht irgendwann selbst gar nicht mehr das Schreiben oder das Recherchieren irgendwie so gut mehr beherrschen, wenn sie nur noch darauf gehen. Aber ich glaube, dass man da vielleicht schon auch eine differenziertere Meinung irgendwie einnehmen kann, dass man das einfach als Hilfsmittel begreifen muss, es aber natürlich auch aktuell einfach sehr, sehr, sag ich mal, verleitend irgendwie dazu ist, einfach, ja, wie du sagst, Kommilitonen und bestimmt auch einfach viele andere, die sagen, ja, warum muss ich jetzt mehrere Wochen meiner kostbaren Zeit in das Schreiben einer Hausarbeit stecken, wenn ich das einfach ChatGPT machen lassen kann? Dann kann ich doch viel besser irgendwie mich auf andere Dinge konzentrieren. Das ist natürlich eine Verlockung, aber ich glaube, vielleicht ist da einfach auch ein Begreifen irgendwie notwendig, dass wir irgendwie selbst begreifen müssen, dass wir uns damit irgendwie nichts Gutes tun, wenn wir uns nur noch darauf verlassen, weil wir uns dann irgendwie selber, sage ich mal, eine gewisse Unabhängigkeit absprechen und das Denken vielleicht auch irgendwie.
Ja, also ich finde bei aller Kritik, KI ist hat wahnsinnig emanzipatorische Potenziale, und zwar auch Klassen- und Bildungs- und Sprachgrenzen zu überwinden. Ich finde, das Spannende ist, dass KI auch Leute, die kein Geld hat, dazu befähigt, Sachen zu machen, die normalerweise Leute tun können, die Geld haben. Also wenn man Geld hat, kann man, und man hat irgendwie einen Geburtstag, kann man Leute dafür bezahlen, sich eine schöne Karte malen zu lassen, wo man vielleicht drauf ist, daneben ist eine Katze mit einem Cocktailhut, oder man kann irgendwie Leute dafür bezahlen, Texte zu schreiben oder Sachen zu übersetzen. Und das Spannende ist, dass KI das alles machen kann. Auch wenn ich kein schönes Gedicht für einen Familiengeburtstag schreiben kann, weil ich vielleicht jetzt auch nicht so lange in der Schule war, kann KI mir das schreiben. KI kann mir irgendwie ein schönes Bild malen, KI kann mir Texte übersetzen, und auch wenn ich vielleicht eine Sprache nicht so gut spreche und ich bekomme einen Brief von der Verwaltung, kann mir KI das übersetzen. Also ich finde, KI hat auch wahnsinnig emanzipatorische Potenziale. Das sollte man bei aller Kritik nicht vergessen.
Da würde ich so als Frage vielleicht in den Raum werfen, ist es nicht irgendwie ein bisschen wenig Wertschöpfung, wenn man davon ausgeht, du hast jetzt das Beispiel gegeben, eine KI gestaltet mir eine Karte zum Geburtstag oder so, ist nicht irgendwie der Akt des Schenkens schön, weil ich eine Karte kuratiere, also weil ich irgendwie im Supermarkt gehe und mir eine aussuche und da mir was denke, weil so KI so, mach mir eine Karte für das, das ist vielleicht nicht so, weißt du, was ich meine? Also
ja, das ist immer so, wenn einem Technologie was abnimmt, dass dann sozusagen der vorher aufwendigere Akt verschwindet, und man kann sagen, das wird ein bisschen. Ich finde es trotzdem spannend. Ich habe mir überlegt, was das Neue an KI ist, und ich finde, das Neue ist, dass man mit KI quasi die menschliche Schöpfung anzapfen kann. Also die KI hat sich 100.000 Bilder angeschaut, wo Katzen drauf sind und wo jemand einen Hut auf hat, ein Cocktailglas in der Hand hat, und ist deswegen in der Lage, quasi für mich etwas zu schaffen, was quasi auf der Schöpfung der kompletten Menschheit basiert. Also KI kann mir ein Bild malen im Stil von Van Gogh, und das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Und ich finde, tatsächlich ist es was Neues, also vorher konnte man Wissen anzapfen, das hat irgendwie Google ermöglicht und Wikipedia ermöglicht, und irgendwie kann KI aber tatsächlich irgendwie diese Schöpfung mir erschließen. Das klingt jetzt so ein bisschen religiös, das meine ich gar nicht, aber sozusagen irgendwie die Menschheit hat halt Sachen gelernt, hat Sachen erzeugt, und irgendwie kann ich mich dieser bedienen, auch wenn ich selber nicht in der Lage bin, ein Gedicht zu schreiben oder ein Bild zu malen. Aber also, die Kritik ist wichtig. Ich will die Kritik jetzt gar nicht irgendwie kleinreden.
Dann bedanke ich mich für eure spannenden Einblicke in KI, in Wikipedia und das Zusammenspiel davon. An der Stelle vielleicht nochmal Raum dafür, möchtet ihr noch etwas loswerden? Vielleicht irgendwie so mit der Frage verbunden, worüber haben wir jetzt so viel geredet, worüber sollte man vielleicht eher reden, wenn es um KI oder Wikipedia geht? Oder haben wir das erschöpfend behandelt?
Ich glaube, man kann nie aufhören, darüber zu diskutieren und jetzt in einer halben Stunde in der Morningshow das Thema KI einmal komplett zu umreißen, ist, glaube ich, unmöglich. Mhm. Aber auf jeden Fall, sage ich mal, die Augen offen halten, auch für KI-generierte Inhalte. Lasst euch nicht von der WhatsApp-Gruppe von der Oma verarschen, die irgendwelche Videos reinpostet und sagt, der Olaf Scholz hat das und das gesagt, wenn er da mit irgendwie 5 Händen im Hintergrund irgendwie plötzlich rumschwirrt. Aber einfach das Bewusstsein behalten, würde ich sagen.
Also ich finde, also Wikipedia ist halt ein Mitmachprojekt und es wird immer wichtiger in Zeiten von KI. Also sagen die einzige Möglichkeit, dass sich Wikipedia vor den Gefahren von KI schützt, wenn es einfach menschliche Leute gibt, die Zeit investieren, die Gehirnschmalz investieren und gute Motive haben. Und ich glaube, Quorax wird viel von Studierenden gelesen. Ich glaube, Studierende sind eigentlich eine ziemlich spannende Wikipedia-EditorInnen-Gruppe. Und also Wikipedia braucht einfach menschliche Leute, die Zeit investieren, mehr als je zuvor.
Querfunk Info. Querfunk Info am Sonntag, den 17. November. Das war ein Beitrag vom Freien Radio Korax aus Halle über künstliche Intelligenz bei Wikipedia. Und von Korax kommt auch der nächste Beitrag. Es handelt sich um die aktuellsten Antifa-News.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Und damit herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten. In der heutigen Ausgabe berichten wir unter anderem über den neuen Skandal um Peter Kurt, die kurdische Aktivistin Varishe Muradi und die Vandalen in Magdeburg nach einem Gedenken an die Reichspogromnacht. Außerdem gibt es Neuigkeiten zum AfD-Verbotsverfahren, die in dieser Ausgabe thematisiert werden sollen. Im Anschluss gedenken wir dann, wie jede Woche, der Opfer rechter Gewalt und geben euch am Ende der Antifa-Nachrichten noch einige spannende Veranstaltungstipps mit an die Hand. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Grenze an Synagogendenkmal in Magdeburg zerstört. Unbekannte zerstörten die Grenze vor dem Mahnmal für die alte Synagoge. Der Vorsitzende der AG Magdeburg, der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Tobias, äußert sich und bezeichnet die Tat als:
Für uns als Deutsch-Israelische Gesellschaft hier in Magdeburg ist das ein klares Zeichen von Antisemitismus und hat mit einem dummen Jugendstreich oder ähnlichem gar nichts zu tun.
Magdeburg reiht sich damit in eine Reihe antisemitischer Straftaten gegen das Gedenken ein. Bereits im Oktober wurden in Zeitz und Halle mehrere Stolpersteine herausgerissen und gestohlen. Bundesweite Razzien wegen antisemitischer Hasspostings. Insgesamt wurden 127 polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. In über 90 Ermittlungsverfahren seien am Dienstag mehr als 50 Wohnungen durchsucht, sowie zahlreiche Beschuldigte vernommen worden. 2/3 der Maßnahmen basierten auf rechtsmotivierten Hasspostings. Das andere Drittel war auf ausländische oder religiöse Ideologie zurückzuführen. Durchgeführt wurden die Durchsuchungen anlässlich des 2. Aktionstags gegen antisemitische Straftaten. Allein in Bayern wurden 18 Objekte durchsucht. Gegen 19 Beschuldigte wird dort nun ermittelt. Laut BKA haben sich die Zahlen antisemitischer Hasspostings von 2020 auf 2023 mehr als vervierfacht. Das liege auch daran, dass eine zentrale Meldestelle, Zitat, das Dunkelfeld im Netz immer weiter aufhält, Zitat Ende. Doch nicht nur die Anzahl der Hasspostings nimmt bedeutend zu, sondern auch die insgesamt erfassten antisemitischen Straftaten sind im Vergleich zum Vorjahr um 96% angestiegen. Statistiken, die verdeutlichen, dass der Kampf gegen Antisemitismus, welcher nach wie vor zum größten Teil dem rechtsradikalen Spektrum zuzuordnen ist, mit allen verfügbaren Mitteln fortgesetzt werden muss. Ex-CDU-Finanzsenator Kurt gewährt sächsischen Separatisten 100.000 Euro Kredit. Erneut fiel der ehemalige Berliner CDU-Finanzsenator Peter Kurt mit kruden Geschäften auf. Dieses Mal finanzierte er mit einem Kredit in Höhe von 100.000 Euro die Immobiliengeschäfte der rechtsradikalen sächsischen Separatisten. Bei der Immobilie handelt es sich um ein 3-stöckiges Gebäude im sächsischen Grimma. Das Gebäude soll laut ErmittlerInnen als rechtsextremer Szenetreff genutzt worden sein. Laut Spiegel soll die Finanzierung des Hauses durch die Zahlung Kurz überhaupt erst möglich gewesen sein. Kurz selber bestreitet die Vorwürfe nicht und gibt an, dass er den Kredit überwiesen habe, aber angeblich nichts davon wusste, dass es sich bei den EmpfängerInnen um MitgliederInnen der sächsischen Separatisten handelte. Wie glaubwürdig diese Rechtfertigung ist, bleibt allerdings fraglich, da der ehemalige CDU-Finanzsenator bereits in der Vergangenheit durch ähnliche Vorfälle auffiel. Erst Anfang des Jahres kam heraus, dass Peter Kurt 120.000 Euro an eine Firma der rechtsradikalen Identitären Bewegung überwies. Auch in diesem Fall sammelte die Firma Gelder, um eine Immobilie zu finanzieren, welche dann als Anlaufstelle und Treffpunkt für Rechtsradikale diente. Kurt engagierte sich außerdem in der ultrarechten Berliner Burschenschaft Gotia, welche wiederum über weitreichende Kontakte in das rechtsradikale Milieu verfügt. Kurdische Aktivistin Varishe Muradi zum Tode verurteilt. Die seit August 2023 inhaftierte Aktivistin Varishe Moradi wurde nach monatelangen Misshandlungen und einem dreiwöchigen Hungerstreik im Iran zum Tode verurteilt. Die Kampagne No to Execution, Yes to Free Life teilte mit, dass Moradis Verteidigung am Sonntag darüber informiert worden sei. Ein Revolutionsgericht in der Hauptstadt Teheran sprach sie wegen, Zitat, bewaffneten Aufstands gegen den Staat, Zitat Ende, schuldig. Der zuständige Richter war Abolkassim Salavati. Aufgrund seiner konsequenten Todesurteile gegen RegimekritikerInnen ist er besser bekannt unter dem Namen Richter des Todes. Auch Varishe Moradi kritisierte das iranische Regime aufs Schärfste und ist Mitglied der Gemeinschaft der Freien Frauen von Rojilat, kurz KJAR, dem Dachverband der kurdischen Frauenbewegung in Ostkurdistan und Iran. Dort engagierte sie sich vor ihrer Festnahme im Oktober 2023 für frauenpolitische und feministische Themen. Nach ihrer Festnahme wurde sie zunächst brutal gefoltert und verhört und anschließend in den Hochsicherheitstrakt des Evin-Gefängnisses überwiesen. Seit Januar 2024 befindet sich Moradi in der Frauenabteilung der Haftanstalt. Dort führte sie im Oktober einen fast dreiwöchigen Hungerstreik durch, um gegen die unmenschlichen Haftbedingungen und die Todesstrafe im Iran zu protestieren. Entscheidender Schritt im AfD-Verbotsverfahren eingeleitet. Am Mittwoch, dem 13. November, wurde von einer Gruppe Bundestagsabgeordneter um den CDU-Politiker Marco Wanderwitz ein Antrag auf Start eines AfD-Verbotsverfahrens eingereicht. Die ehemalige linken Abgeordnete Henriette Quade unterstützt die Initiative AfD-Verbot jetzt und schildert genauer, was es mit dem Antrag auf sich hat und warum die aktuelle Phase des Verfahrens so bedeutsam ist.
Was heute passiert ist, ist, dass 112 Abgeordnete des Bundestages, das sind nicht wenig, einen Gruppenantrag gestellt haben, der die Bundesregierung beauftragen soll, ein AfD-Verbotsverfahren in Gang zu setzen. Das ist ein Antrag, der beim Bundesverfassungsgericht gestellt werden muss und dort findet auch die juristische Prüfung statt und dort wird also auch entschieden. Was die politische Frage ist, die jetzt entschieden werden muss und warum wir jetzt in einer entscheidenden Phase sind, ist zum einen, dass der Antrag gestellt wurde und das heißt, die politische Entscheidung im Bundestag getroffen werden muss und zum zweiten, dass durch die vorgezogenen Bundestagsneuwahlen ja nochmal ein erheblicher Zeitdruck in die Sache reinkommt. Deswegen, ich habe mir das gerade nochmal angeschaut, die Bundestagsabgeordneten, die diesen Verbotsantrag, diesen Gruppenantrag für einen Verbotsantrag auf den Weg gebracht haben, die sagen, und das scheint mir sehr plausibel, es ist möglich, diesen Antrag noch vor Weihnachten im Bundestag zu beraten und das muss auch dringend passieren.
Unterstützt wird das AfD-Verbot unter anderem von der erwähnten Initiative AfD-Verbot jetzt, welche die AfD als, Zitat, Bedrohung für das Leben aller Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen, Zitat Ende, bezeichnet. Die Initiative fordert außerdem explizit auch nach Unterstützung aus der Bevölkerung. Henriette Quade beschreibt, wie solche Unterstützung aussehen könnte.
Man kann spenden, um die Kampagne zu unterstützen. Man kann, und das ist vielleicht das Allereinfachste, sich das Material besorgen. Und zum Beispiel, wenn man ein Ladengeschäft hat, wenn man Geschäftsräume hat, wenn man irgendwo einen Platz hat, wo man das aushängen kann, das Plakat hinhängen, das macht die Forderung im öffentlichen Raum präsent. Was man machen kann, ist Abgeordnete anzuschreiben, die ja die Verantwortung dafür tragen, zu entscheiden, ist ein Verbotsverfahren notwendig oder nicht und dazu beitragen können, das zu initiieren. Man kann mit seinem Umfeld sprechen, man kann Material verteilen, man kann Veranstaltungen zum Thema machen, man kann in Social Media die Kampagne unterstützen und so teilen. Und es sind ganz vielfältige Wege, wie man so eine Kampagne unterstützen kann. Ich glaube, da ist tatsächlich für jede Person was dabei.
Nun bleibt aber erstmal zu hoffen, dass der Antrag möglichst schnell im Bundestag abgestimmt wird. Wie sich dieser entscheidet, ist allerdings offen. Denn mehrere Abgeordnete aus unterschiedlichen Fraktionen äußerten sich kritisch zum Verbotsverfahren. Henriette Quade dagegen äußert sich optimistisch zu den Erfolgsaussichten des Antrags und betont noch einmal, wieso es so wichtig ist, die Initiative zu unterstützen, indem Abgeordnete von Personen aus der Bevölkerung angeschrieben werden.
Naja, ich glaube, es ist erstmal ein sehr gutes Zeichen, dass es deutlich mehr Abgeordnete sind als notwendig, um so einen Gruppenantrag zu stellen. 112 Abgeordnete des Bundestags, fraktionsübergreifend, 113 lese ich gerade, sind es sogar, das sind nicht wenig und das sind Menschen aus der SPD, aus den Grünen, aus der Linken, aber eben auch aus der CDU. Sie haben Herrn Wanderwitz angesprochen, von dem da ja eine ganz große Initiative ausging. Und ich glaube, das wird maßgeblich damit zu tun haben, welches Bild Abgeordnete aus ihrem Wahlkreis, aus ihrem Umfeld, in dem sie sich bewegen, mitnehmen und wie da die Erwartungshaltung ist. Deswegen halte ich es für dringend notwendig, diese Kampagne eben auch zu unterstützen und deutlich zu machen, dass es eine große Besorgnis in der Bevölkerung gibt und eine also vor der AfD und auf die Gefahren der AfD hinzuweisen und deswegen auch an die Verantwortung der Bundestagsabgeordneten zu appellieren, die sie im Umgang mit einem solchen Antrag haben.
Sollte dann tatsächlich für den Antrag abgestimmt werden, entscheidet das Bundesverfassungsgericht, ob die AfD tatsächlich verboten werden soll. Dieses Verfahren ist allerdings sehr langwierig und kann sich unter Umständen über mehrere Jahre hinziehen. Wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird, ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Meta Exi. Meta Exi starb am 13. November 1991 an den Folgen eines Schädelhirntraumas. Das Schädelhirntrauma wurde Exi 17 Tage davor bei einem rassistischen Angriff zugefügt. Der Angriff ereignete sich auf dem Adenauerplatz in Berlin. Eine Gruppe Jugendliche äffte die türkische Sprache von Meta Exi und seinen FreundInnen auf rassistische Weise nach. Es kam zu einem handgreiflichen Streit zwischen den beiden Gruppen. Exi versuchte, den Streit zu schlichten. Er wird von einem der späteren Hauptangeklagten mit einem Schläger am Hinterkopf getroffen. Die Täter versuchten, nach der Tat zu fliehen, wurden aber von der Polizei festgenommen. Es kommt 2,5 Jahre später zum Prozess. Der verantwortliche Täter für die tödliche Verletzung Meta Exis bekam eine Haftstrafe wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Den Aussagen der Betroffenen zum rassistischen Tatmotiv wurde vor Gericht nicht geglaubt. An Meta Exi erinnert ein Gedenkstein in Berlin-Kreuzberg. Meta Exi ist nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Karl-Hans Rohn. Karl-Hans Rohn wurde am 13. November 1992 in einer Wuppertaler Kneipe von zwei Neonazis antisemitisch beleidigt, angezündet und erstickt. Die Täter hielten Rohn für einen Juden. Der Wirt der Kneipe hatte die beiden Täter aufgefordert, Rohn körperlich anzugreifen. Die Täter zündeten Rohn an und der Wirt bestärkte die Tat mit antisemitischen Ausrufen. Das Landgericht Wuppertal verurteilte die beiden Täter wegen Mordes zu 14 bzw. 8 Jahren Haft. Der Kneipenwirt erhielt 10 Jahre. Karl-Hans Rohn wird von der Bundesregierung als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Querfunk Info. Querfunk Info am Sonntag, den 17. November. Das waren die neuesten Antifa-News von Radio Korax. Und der letzte Beitrag heute, ja, ist ein Blick ins moderne Wörterbuch. Es geht um sogenannte Red Pill-Männer. Was sich hinter diesem Pseudonym verbirgt, was das soll, das hört ihr jetzt in einem Interview mit Veronika Kracher.
Wie kamst du dazu, dich mit den, wie du auch gesagt hast, belastenden Männern im Internet zu beschäftigen?
Das fing 2014, 2015 an, dass ich mich eben mit dem Aufstieg der misogynen Gamergate-Kampagne und dann eben der daraus entstehenden Alt-Right-Bewegung beschäftigte und letztendlich eben dann auch, was die Wahl von Donald Trump für die USA und eben auch den Aufstieg der globalen Rechten bedeutete. Daraus entwickelte sich dann primär eine Auseinandersetzung mit den Geschlechterverhältnissen der Alt-Right und eben auch der neuen Rechten und dann ein Fokus auf die Incel-Bewegung, mit der sich im deutschsprachigen Raum zu dem Zeitpunkt eigentlich kaum jemand außerhalb von akademischen Nischen beschäftigt hatte. Das Ganze erfolgte auch einfach dadurch, dass ich mich gerne mit digitaler Kultur beschäftigte und dann auch relativ viel Zeit auf Reddit verbrachten.
Du hast gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Also ich beziehe mich ja jetzt besonders auf die Red Pill-Bewegung. Wie ist das so entstanden? Wo kommt es her?
Der Begriff Red Pill stammt ja aus dem Film Die Matrix, wo dem Protagonisten Neo eine rote und eine blaue Pille angeboten wird. Und schluckt er die blaue, verbleibt er eben in der Matrix. Und schluckt er die rote, erkennt er eben die Welt, wie sie wirklich ist, ohne den Schleier der Verblendung. Ähnlich betrachten sich auch Red Piller als Aufgeklärte. Ironisch dabei ist, dass Matrix ein Film ist, der von zwei Transfrauen gemacht worden ist und auch eine Allegorie auf eine Transition darstellt, was von den notorisch transfeindlichen wie unfähig Medien zu verstehenden Red Pillern natürlich auch geflissentlich ignoriert wird. Das Ganze kam, würde ich sagen, so Mitte der Nullerjahre auf, auch so in Bezug auf die erstarkende Pickup Artist und Man's Rights Activist Bewegung, was natürlich auch immer als Backlash auf erstarkende feministische Strukturen zu verstehen ist.
Wie lange, würdest du sagen, spielt es besonders auch im deutschsprachigen Raum eine Rolle?
Vor allem der Soziologe Andreas Kemperer arbeitet zur Männerrechtsbewegung in Deutschland. Die gibt es auch schon länger, seit den 80er Jahren. Die entstand eigentlich auch aus der progressiven Männerbewegung, die sich quasi mit den Zurichtungen, die das Patriarchat auch auf Cis-Männer hat, beschäftigt hat. Aber genau, daraus wurde dann schnell so eine Selbstviktimisierung und ja, selbstbeweihräuchende Nabelschau, wo dann auch gesagt worden ist, hier, wir Männer haben es eigentlich am schlimmsten. Mhm. Aber diese traditionelle Männerrechtsbewegung, die ist zwar antifeministisch, aber letztendlich halt auch nochmal ideologisch was anderes als die Red Pill-Bewegung, die ja auch nochmal sehr viel mit digitaler Kultur, Online-Radikalisierung und auch nochmal so einem anderen Männerbild arbeitet. Der Red Pill-Mann sieht sich als ein dominanter, charismatischer Alpha-Mann, als ein Natural-Born-Leader. Genauso wie halt auch propagiert wird, dass er quasi permanent unabhängig ist. Und der Alpha-Mann sieht sich halt als so ein dominanter, charismatischer Anführer, dem sich die Frauen an die Brust werfen, weil eben so auch diese ganze Red Pill-Ideologie Frauen von Natur aus submissiv sind. Und lediglich der Feminismus hat ihnen eben den Floh ins Ohr gesetzt, dass sie unabhängig nicht sein wollen. Und eben, wenn man halt ein Red Pill Alpha Mann wird, kann man eben durch zum Beispiel manipulative Flirttechniken, also emotionale Manipulation, quasi in Frauen wieder diese natürliche Unterwürfigkeit wecken, sodass sie sich die an die Brust werfen. De facto ist das halt häufig nichts anderes als emotionaler Missbrauch, der da stattfindet. Und das kam halt in Deutschland dann auch so Mitte, Ende der 10er Jahre. Man hat dann eben auch im deutschsprachigen Raum Phänomene wie Pickup-Artists, misogyne Red Pill-YouTuber. Ganz besonders populär war dann auch der Rapper Kollega, der dann irgendwelchen Männern versprochen hat, sie zu Alphas zu erziehen. Genau. Inzwischen hat man, und das finde ich relativ erschreckend, auf einer Plattform wie TikTok unzählige Accounts, die Namen wie Alpha Quotes oder Alpha Wiz oder irgendwas mit Alpha auf jeden Fall im Namen haben, genauso wie peinliche Podcaster, die eben relativ genau diese Red Pill als auch stellenweise sogar Incel Talking Points verbreiten und Hunderttausende von Likes und Abonnenten haben. Diese Zuschauer sind meistens erst 14 und sind deswegen auch nicht in der Lage einzuordnen, was da eigentlich gesagt wird, aber internalisieren eben schon in diesem jugendlichen Alter die extrem frauenverachtend und queerfeindliche Ideologie der Red Pill.
Du bist auch schon so ein bisschen drauf eingegangen, auf die Unterschiede oder was genau ein Red Piller ist. Und der Incel versteht sich jetzt zum Beispiel als jemand, der dazu gezwungen wurde, dass er ein quasi Aussätziger in seinen Augen ist. Was sind da die Unterschiede nochmal genauer?
Also die Red Pill-Ideologie suggeriert ihren Anhängern in gewisser Art und Weise ein Heilsversprechen. Wenn du dieser Ideologie anhängst, wenn du Red Pill-Coaches Geld gibst, wenn du diese Regeln befolgst, wirst auch du zu einem dominanten Alpha-Mann, um den sich dann die Frauen reißen werden. Incels sagen ihnen, steht dieses reaktionäre Heilsversprechen nicht zu. In der Black Pill-Ideologie, der eben unter anderem und vor allem Incels anhängen, die zeichnet sich halt sehr stark durch so Zynismus und Fatalismus und Pessimismus aus. Da wird gesagt, es gibt vor allem eine Unterdrückung von unattraktiven Männern. Frauen sind inhärent oberflächlich und triebhaft und wollen halt quasi nur mit Männern schlafen, die attraktiv sind und halt auch ihnen einen besseren sozialen Status garantieren, sogenannte Chads. Incels sind der Ansicht, dass Sex so die Grundlage für ein gutes Leben ist. Aber diese oberflächlichen, hypergamen Frauen, die nur mit Chats schlafen, verweigern ihnen eben dadurch, dass sie keinen Sex mit ihnen haben, das gute Leben. Und mit dieser Sexlosigkeit legitimieren dann Incels ihren Frauenhass, der auch immer wieder in misogynen Terrorakten mündet.
Mich würde nochmal interessieren, wie genau funktioniert das und sind auch von der Incel-Bewegung, sind da einige dann auch quasi rüber zu den Redpillern und haben gesagt, ja, da erhoffe ich mir irgendwie mehr von?
Nee, es ist tatsächlich so, dass die Incel-Bewegung aus der Redpill-Bewegung entstanden ist. Es gab Ende der Nullerjahre das Forum Pickup Artist Hate, auf dem sich auch der Incel-Attentäter, der 2014 in Santa Barbara 6 Menschen ermordet hat und dessen Manifest quasi zu dem wichtigsten Werk der Incel-Bewegung geworden ist, radikalisiert hat. Auf Pickup Artist Hate waren junge Männer, die in den Seminaren von Pickup Artists, also Redpill-Männern waren, um sich von denen eben beibringen zu lassen, wie man so die Ladies aufreißen kann. Und als sie dann mit diesen manipulativen, herablassenden Techniken doch komischerweise keinen Erfolg bei Frauen hatten, kamen sie nicht zu dem naheliegenden Schluss, dass vielleicht Frauen sich nicht so sehr von eben herablassenden Manipulationstechniken beeindrucken lassen, sondern die User des Forums haben dann gesagt, Moment mal, nee, das muss daran liegen, dass wir zu unattraktiv sind, dass diese Techniken funktionieren. Und Schuld daran haben dann auch natürlich die Frauen, die alle so oberflächlich sind. Also das lässt sich historisch ziemlich gut so herleiten. Ähnlich ist das auch ganz häufig in der Biografie von zumindest frühen Incels, die halt noch nicht quasi, wie es viele Incels heute sind, in der Pubertät bereits in die Szene radikalisiert worden sind. Ich nenne das so ein bisschen die Nice Guy to Incel Pipeline. Also quasi Männer, die sagen, oh mein Gott, Frauen stehen eigentlich nicht auf so nette Typen wie mich. Frauen stehen nur auf Arschlöcher. Und dann eben so diese Red Pill schlucken und sagen, naja, hier, dann muss ich halt so dominanter Alpha-Mann und Arschloch werden, auf die Frauen stehen. Und dann realisiert, Moment mal, das funktioniert eigentlich gar nicht. Und dann letztendlich halt in die Black Pill kommen und sagen, hier, alles ist hoffnungslos. Ich werde niemals eine Partnerin haben und schuld daran sind eben Frauen und der Feminismus. Es ist kein Hin- und Herspiel, es ist eine Pipeline. Es ist eine Pipeline und diese Pipeline basiert auf einem patriarchalen Anspruchsdenken, nämlich das patriarchale Anspruchsdenken, mir steht eine Partnerin zu und dann Frustration, wenn diese Partnerin dann eben nicht da ist, weil Frauen etwas Besseres zu tun haben als verunsicherten, misogynen Männern, die sagen, es ist die Aufgabe von Frauen, mich selbst zu bestätigen, anstatt das halt zu erfüllen. Also patriarchales Anspruchsdenken spielt halt sowohl bei der Red Pill als auch bei der Black Pill eine große Rolle. Nämlich so diese Vorstellung, mir steht eine Partnerin zu und mir steht eine patriarchale Vormachtstellung zu. Und dass ich das eben nicht bekomme, ist eine große Kränkung. Und deswegen muss ich mich halt antifeministisch und misogyn radikalisieren.
Ja, du bist auch schon ein bisschen darauf eingegangen, wie gefährlich das ist. Also wie gefährlich schätzt du das Ganze ein?
Es lässt sich im Jahre 24 nicht mehr leugnen, dass gekränkte Männlichkeit, Misogynie und Antifeminismus eigentlich mit so der Radikalisierungsfaktor nach rechts außen sind. Und das wird ja auch ganz gezielt von rechten Kräften genutzt. Schauen wir uns mal an, wie gerade Neonazis gegen Pride Parades mobil machen. Das Idealbild von Faschismus und vor allem faschistischer Männlichkeit basiert ja auf der ganz vehementen Ablehnung von allem, was weiblich oder queer konnotiert ist. Das dann eben auch unter Joch bekämpft bis hin vernichtet werden muss. Dieses faschistische Männlichkeitsideal, das eben propagiert wird, sei es eben von reaktionären Gruppen, sei es von Influencern, wie ja auch einem Andrew Tate und all jenen, die halt Andrew Tate imitieren weltweit. Du leidest unter den Kränkungen der Moderne und des Spätkapitalismus, also du hast eben nicht mehr diese ungebrochene patriarchale Vorherrschaft inne und das ist schlecht und wir sagen dir, wie du die zurückholen kannst. Und dass das halt auch so ein Appeal für junge Männer hat, liegt auch daran, dass gerade in der Adoleszenz ja die Identitätskonstruktion ganz stark an die richtige Performance von Geschlecht geknüpft ist. Gerade auch, weil man als Junge dafür sanktioniert wird, wenn man Männlichkeit nicht adäquat performt. Und dann kommen halt auch so diese rechten Kräfte, diese reaktionären, antifeministischen Kräfte und sagen, wir bringen dir bei, wie du halt richtig Männlichkeit performst und das ist anziehend auf junge Männer. Diese antifeministischen, reaktionären Kräfte verbreiten dann eben auch antifeministische Narrative, nämlich du kriegst keine Freundin wegen dem Feminismus. Der Feminismus ist schuld daran, dass es Deutschland, der deutschen Wirtschaft und so weiter so schlecht geht. Antifeminismus ist ein in sich verschwörungsideologisches und strukturell bis offen antisemitisches Narrativ. Ganz häufig wird dann so auf die Frage, ja, wer steckt denn hinter dem Feminismus, dann mit, ja, die Juden geantwortet. Und ganz häufig endet dann eben auch antifeministisches Denken in so rechtsextremen Vorstellungen wie dem großen Austausch. Also quasi, dass jüdische Eltern ganz bewusst europäische weiße Männer durch den Feminismus schwächen und verweichlichen würden, dafür sorgen würden, dass eben europäische Frauen wegen des Feminismus keine Kinder mehr bekommen. Und dann schicken sie eben Geflüchtete nach Europa, auf dass die sich dort vermehren. Und eben letztendlich das dazu führt, dass die weiße Rasse ausstirbt. Und halt auch so der Kampf gegen den großen Austausch, das war ja auch das treibende Motiv hinter zahlreichen rechtsterroristischen Anschlägen wie Halle oder Christchurch oder Buffalo oder Poway oder Pittsburgh oder Hanau. I can go on and on. Und dieses faschistische Männlichkeitsding und diese Vorstellung einer faschistischen Männlichkeit soll dann suggerieren, hier, wenn du eben dieser Soldat für dein Volk wirst, wenn du halt eben ein starker, dominanter, faschistischer Alpha-Mann wirst, dann kannst du in den Krieg gegen den jüdischen Feminismus ziehen und kannst dann halt wieder zu einer weißen patriarchalen Vorherrschaft gelangen, in der du dann halt auch eine Stellung als Familienoberhaupt und Herrscher hast, die dir eigentlich zusteht. Und das ist bedauerlicherweise und anscheinend für viele junge Männer ganz schön ansprechend.
Du bist schon drauf eingegangen, welche Rolle so Foren wie Reddit spielen oder auch TikTok oder generell die sozialen Medien und wie da irgendwie rechtlich überhaupt die Rahmenbedingungen sind, das einzuschränken und ob das überhaupt was bringt?
Ich habe tatsächlich gestern für mein kommendes Buch ein Interview geführt über die Rahmen und Möglichkeiten des Digital Service Act, also ein europaweit geltendes Gesetz, das Suchmaschinen und sozialen Medien, das zur Aufgabe hat, ein sicheres Internet für alle zu ermöglichen und an das sich Suchmaschinen und soziale Medien richten sollen, damit eben Sachen wie Hate Speech auf ihren Plattformen unterbunden werden. Wenn wir uns im Internet umschauen, funktioniert das nur so semi-gut. Es ist nämlich so, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und vor allem Frauenhass halt einfach eine verdammt lukrative Sache ist. So, wir haben auf einer Plattform wie YouTube ungezählte Stunden an Videomaterial, in dem sich über Feministinnen lustig gemacht wird. Denken wir an die Hasskampagne gegen die Aktivistin und Schauspielerin Amber Heard im Sommer 2022, wo das ganze Internet damit überspült war, sie als Opfer häuslicher Gewalt zu verhöhnen, verleumden und zu diffamieren. Weil das eben sehr viel Klick, sehr viel Traffic, sehr viel Interaktion und letztendlich sehr viel Geld gebracht hat. Wir müssen halt auch einfach sehen, so, wir leben in einer patriarchal-kapitalistischen Gesellschaft. Und in dieser patriarchal-kapitalistischen Gesellschaft geht es weniger darum, was humanistisch oder vernünftig ist, sondern es geht darum, wie man am meisten Profit schlagen kann. Und ja, Hass auf marginalisierte Menschen und da eben vor allem Flinterpersonen ist eben etwas, das ziemlich viel Profit bringt. Und solange das eben halt noch was Profitables ist, wird das, fürchte ich, aus dem Internet nicht so schnell weg sein. Ein aktuelles Beispiel ist die Hasskampagne gegen die feministische Streamerin Pia Schurjoka-Scholz, die seit einem Jahr geht und die ja durchaus mit der Kampagne gegen Amber Heard zu vergleichen ist. Über Scholz wurden über 1000 Videos gemacht, die sie eben aufgrund ihrer feministischen politischen Haltung diffamieren. Scholz wird als feministische Bedrohung auf eine unpolitische, entspannte Videospielszene gezeichnet und in zahlreichen Videos dann eben auch als solche angegriffen. Der YouTuber, der am meisten dahinter ist, hat über 1 Million Follower und macht halt auch zahlreichen Content, indem er sich einfach über eine sogenannte Vogue-Agenda, die eben in der Streamerin Pia Scholz personifiziert ist, echauffiert. Selbst ein Rechtsextremer wie Martin Sellner hat inzwischen offen gesagt, dass diese Kampagne ein hervorragendes Mittel ist, junge Männer nach rechts außen zu radikalisieren. Weil, wie wir sehen, Antifeminismus und Misogynie sind einfach ganz hervorragende Rekrutierungsfaktoren. Und also quasi, um so ein bisschen den Soziologen Max Horkheimer zu paraphrasieren: Wer weder von Kapitalismus noch von Männlichkeit reden will, der soll halt auch zu Faschismus schweigen. Vielleicht erstmal so ein paar Seiten Klaus Teweleit lesen oder so.
Wie viele sind das? Ist das erfassbar? Also die Red Pillar so an sich, ist das irgendwie erfassbar? Oder ist es, da gibt es wahrscheinlich eine riesige Dunkelziffer?
Ja, auf jeden Fall. Und das Ding ist eben auch, das sind ja graduelle Stufen. Also da sind ja nicht alle auch ideologisch gefestigt, zum Glück. Wir können vielleicht viel eher darüber reden, wie schnell dauert es, bis Jugendliche mit antifeministischem Content konfrontiert werden. Da erschien vor einigen Monaten eine Studie, ich glaube von der Universität Dublin, und das dauert keine Stunde, bis jugendliche Nutzer auf TikTok antifeministisches und wenig später dann auch rechtsextremes Material angezeigt bekommen. Auch die Tatsache, dass die AfD so viele junge Männer als Erstwähler verzeichnen kann, ist auch, finde ich, ein relativ erschreckendes und deutliches Beispiel, wie gut die antifeministische Politik und Propaganda der AfD wirkt. Und ja, ich glaube, die Frage ist weniger zu stellen, wie viele sind das, als wie können wir dafür sorgen, dass es weniger werden. Und dafür braucht es einfach eine grundlegende Präventivarbeit.
Du bist eben auch schon auf die Attentäter eingegangen. Welche konkreten Zusammenhänge zwischen der Red Pill-Bewegung und Straftaten gibt es denn?
Das Problem bei so etwas ist, dass Behörden zumindest in Deutschland sowohl was Online-Radikalisierung als auch was misogyne Gewalt angeht, relativ hinterherhängen. Ich meine, wir leben in einem Land, in dem Femizide nicht mal als eigener Strafbestand gelten. Die Red Pill-Ideologie ist eine Ideologie, die ihre Anhänger dazu anhält, der Herr im Haus zu sein und eben auch ganz offen so etwas wie emotionale Gewalt propagiert. Andrew Tate als einer der prominentesten Red Pill-Males spricht offen darüber, dass es legitim ist, auch körperliche Gewalt einzusetzen, wenn es darum geht, das Weib im Zaun zu halten. Aber viel wichtiger ist es, das Ganze unter so Begriffen wie stochastischem Terrorismus zu sehen. Im deutschsprachigen Raum haben wir den Fall von Champ Life, zwei selbsternannten Finanz- und Life-Coaches, die eben dann auch so eine Art Männlichkeit-Bootcamps anbieten und die auf ihrem Blog eben auch ganz offen sagen, dass eben Frauen emotional manipuliert werden müssen und bei denen dann auch in einer Reportage des Y-Kollektivs analysiert wurde, dass sie tatsächlich auch in schwere Sexualstraftaten involviert sind. Also wir müssen uns ja vor Augen halten, in dieser Ideologie geht es um patriarchale Herrschaft und Frauen werden konsequent abgewertet. Und das bedeutet eben auch eine Legitimation von patriarchaler Gewalt. Bei Incels ist halt alles natürlich noch ein bisschen radikaler. In Incel-Foren findet eine permanente Glorifizierung von Terroristen und Serienmördern statt. Und da wird auch der Terrorakt quasi als legitime Wiedergutmachung der Kränkung Sexlosigkeit betrachtet. Es wird auch gesagt, dass wenn jemand quasi einen Incel-Terroranschlag begeht, zu einem Helden der Bewegung aufsteigt. Und das alles sorgt für eine Atmosphäre, in der eben Terrorismus legitimiert ist, zelebriert wird.
Dann nochmal auch konkret zu Attentätern. Der Halle-Attentäter, da hatten sich meine Quellen ein bisschen widersprochen, weil die einen sagten, er war auch Anhänger der Incel-Bewegung, aber andere sagten, er wäre Red Pillar gewesen.
Der Halle-Attentäter war primär ein Rechtsterrorist und Antisemit, aber er hatte durchaus Bezüge zur Incel-Ideologie. Er hat während seines Livestreams ein Lied gehört, das sich auf das Incel-Attentat in Toronto 2018, bei dem der Täter mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge raste und 10 Menschen ermordete, bezog. Und der Künstler dieses Liedes ist auch quasi der Incel-Musiksphäre, sag ich mal, zuzuordnen. Der Attentäter von Halle war so jemand, der sich halt auch wirklich ganz konkret über eine nischige Online-Subkultur und Online-Sphäre radikalisiert hat. Ich meine, die Ideologie, die er anhängt und die Red Pill-Ideologie haben durchaus Parallelen. Aber der ganz grundlegende Unterschied ist, dass er, und das hat er eben mit Incels gemein, sich selbst halt auch gehasst und verachtet hat. Red Piller sind der Ansicht, sie sind die absolut tollsten Alpha-Männer. Das haben wir beim Attentäter vom Halle nicht.
Querfunk Info. Red Pill-Männer, wir alle haben wahrscheinlich wieder was dazugelernt hier bei Querfunk Info. Und diese Sendung geht jetzt auch vorüber. Redaktion und Zusammenstellung Sebastian Schäfer. Morgen am Montag, den 18. November, gibt es die nächste Ausgabe. Das Ganze natürlich hier auf Querfunk Karlsruhe. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Macht's gut und tschüss.